Lacey Spears liebt zwei Dinge. Ihren Sohn Garnet und ihr Leben im Internet mit anderen zu teilen. Zahlreiche Menschen verfolgen täglich die Geschichten der alleinerziehenden Lacey. Ein Leben voller Hürden, Schicksalsschlägen, Krankenhausaufenthalten und der ständigen Angst um den kleinen Garnet. Doch es ist auch ein Leben voller Lügen. Lacey Spears wächst in der Kleinstadt Decatur im US-Bundesstaat Alabama auf. Es soll schwierige Familienverhältnisse bei ihr gegeben haben. Dazu gibt es einige Zeugenaussagen. Laut Lacey sei sie missbraucht worden. Ihre Familie verweigert allerdings jegliche Aussage. Während ihrer Jugend lebt sie teilweise bei Freundinnen. Eine von ihnen ist Jessica Kyle, die sie seit der Grundschule kennt. Als Kinder spielen die beiden gern Mutter und Kind mit Puppen. Schon damals fällt Jessica auf, dass Lacey sich regelrecht in dem Spiel verliert. Sie hat das Spiel viel extremer betrieben als ich. Selbst wenn wir zum Walmart gingen oder unterwegs waren, nahm sie die Puppen überall mit hin. Es war etwas, das ihr Trost spendete. Jessica ist eine der wenigen Freundinnen, die in der Highschool noch zu Lacey halten und ihr Glauben schenken. Denn schon früher fällt Lacey durch unglaubwürdige Geschichten auf, die sie in der Schule erzählt. An einem Tag kommt Lacey mit einem gebrochenen Knöchel in die Schule und sagt, sie sei beim Cheerleading gestürzt, weil sie so schwach war. Angeblich habe sie seit 3 Tagen nichts gegessen. Als eine Schulfreundin anmerkt, dass sie doch erst gestern zusammen mit Lacey Hotdogs gegessen habe, ändert sie schnell ihre Geschichte. Die Hotdogs seien das Einzige, was sie seit 3 Tagen gegessen hat. Es sind viele solcher Geschichten, mit denen Lacey Spears schon in jungen Jahren in der Schule Aufmerksamkeit sucht. Wenn sie beim Lügen erwischt wird, ändert sie schnell ihre Geschichte. Wenn sie nicht die gewünschte Aufmerksamkeit kriegt, die sie sich erhofft, werden die nächsten Lügen noch spektakulärer. 2002, als Lacey gerade 14 Jahre alt ist, erzählt sie in der Schule, dass sie schwanger sei. Als nach Wochen die Nachfragen kommen, wann ihr Babybauch wächst, erzählt sie, sie hätte abgetrieben. Schon als Teenagerin sucht Lacey den Kontakt zu Babys und Kindern. Während ihre gleichaltrigen Freundinnen feiern gehen oder sich für Jungs interessieren, ist Lacey wie besessen auf Kinder. Doch sie hat ein Problem. Bei den anderen Eltern in der Schule und in der Parkview Baptist Church, in der Lacey an vielen Freizeitaktivitäten teilnimmt, hat sich bereits rumgesprochen, dass sie oft lügt und die spektakulärsten Geschichten erzählt, um im Mittelpunkt zu stehen. Niemand möchte unter dem Wissen Lacey Kinder anvertrauen. Doch die Teenagerin lässt sich davon nicht abhalten. Wenn die Eltern bei Kirchenfesten nur einmal kurz ihre Kinder aus den Augen lassen, nimmt sich Lacey diese einfach ungefragt und präsentiert sich stolz mit den Kindern. Zahlreiche Eltern beschweren sich beim Pastor über Lacys Verhalten. Nach einem Gespräch mit ihren Eltern lehnt er allerdings ab, ihr Hilfe anzubieten. Nach ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 2006 zieht Lacey Spears zusammen mit ihrer Schwester in eine kleine Wohnung. Sie beginnt als Erzieherin in einer Kindertagesstätte zu arbeiten und bietet sich immer wieder als Babysitterin an. Lacey verbringt viel Zeit im Internet und auf sozialen Medien. 2006 ist es vor allem MySpace, wo sie neue Kontakte knüpfen kann. Dort tauchen auf ihrem Profil immer wieder Bilder eines kleinen blonden Jungen auf, den sie John John nennt. Sie tragen die Bildunterschriften »Meine Welt, mein Ein und Alles«, »Er hat den Schlüssel zu meinem Herzen« oder »Mutterliebe ist unbeschreiblich«. Unter einem der Fotos, auf dem Lacey den kleinen Jungen küsst, kommentiert ein User »Er ist so süß, ist das deiner?« und sie antwortet »Ja, ist er. Er ist die Liebe meines Lebens. Er wurde am 14. Februar geboren.« Doch das ist eine Lüge. Der Junge auf den Bildern ist nicht Lacys Kind. John John heißt eigentlich Jonathan und ist in Lacys Kindertagesstätte untergebracht. Seine Mutter muss viel arbeiten, deshalb nimmt sie dankend die Hilfe von Lacey an, die er anbietet, auch nach der Arbeit noch auf ihren Sohn aufzupassen. Sie denkt sich nichts dabei und hält Lacey für eine engagierte Erzieherin. Wäre Lacey gefährlich, dürfte sie schließlich nicht mit Kindern arbeiten. Doch es ist ein Trugschluss. Sie weiß nicht, dass die 18-jährige Jonathan als ihren eigenen Sohn ausgibt und sich im Internet als seine Mutter präsentiert. Erst Jahre später, wird seine echte Mutter mit Lacys Online-Auftritt konfrontiert. Als er sich zum ersten Mal als Teenie-Mutter im Internet präsentiert, bekommt Lacey das, wonach sie schon immer strebt: Aufmerksamkeit. Während der Highschool waren es alle leid, ihre erfundenen Geschichten zu hören, und niemand hat ihr mehr Glauben geschenkt. Aber auf MySpace weiß niemand davon. Hier glaubt man ihr. Doch nicht nur im Internet nimmt sie die Rolle der Mutter an. Als alleinerziehende Teenie-Mutter kriegt sie auch im realen Leben zahlreiche Hilfen. Sie geht zur Mutter-Kind-Einrichtung und bekommt dort kostenlose Windeln, Spielzeug und Kleidung. Anfang 2008 postet Lacey ein Bild ihres Bauches bei MySpace. Sie ist schwanger. Auch in ihrem Umfeld erzählt sie allen die frohe Botschaft, auch wenn ihre Kolleginnen es merkwürdig finden. Sie haben die 20-Jährige noch nie mit einem Mann gesehen und sie hat ihnen nie erzählt, dass sie einen Freund hat. Doch sie wollen nicht unhöflich sein und fragen deshalb nicht nach, wer überhaupt der Vater des Kindes sein soll. Auf MySpace zelebriert sie ihre Schwangerschaft und dass ihr angeblicher Sohn John einen kleinen Bruder bekommt. Sie postet, dass sie hofft, einen zweiten Jungen zu bekommen. Als sie erfährt, dass sie wirklich einen Sohn bekommt, den sie Garnet nennen will, teilt sie ein Bild, wie John ihren Bauch küsst. Dazu schreibt sie: John liebt Baby Garnet. Am 3. Dezember 2008 wird Garnet geboren. Lacey ist allein im Krankenhaus. Auch dort spielt sie die Rolle der alleinerziehenden Mutter, für die sie alle bewundern. Doch in Wirklichkeit lehnt sie die Hilfe ihrer Eltern ab. Auf der Geburtsurkunde ist vermerkt, dass Garnets Vater unbekannt sei. Doch Lacey weiß genau, wer der Vater ihres Kindes ist. Aber mit der Wahrheit würde sie nicht das bekommen, was sie will: Aufmerksamkeit. Lacey Spears und Chris Hill sind Nachbarn. Sie reden allerdings nicht viel miteinander und kennen sich nur vom Sehen, als ihr 20-Jähriger eines Tages vor seiner Tür steht. Sie fragt ihn, ob er ihr helfen könnte, das Bett für John aufzubauen. Lacey wirkt einsam auf ihn. Er hat Mitleid mit ihr und aus der Nachbarschaftshilfe entwickelt sich eine kurze Affäre. Als Lacey erfährt, dass sie schwanger ist, freut sich Chris. Auch wenn Lacey und er sich noch nicht lange kennen, will er sie unterstützen. Und er sieht es als Chance, eine Familie zu gründen. Doch eine Familie ist nicht das, was Lacey will. Sie bricht den Kontakt zu Chris ab, sagt ihm, dass er nicht der Vater von Garnet wäre, und wenn er versucht, ein Gespräch mit ihr zu suchen, droht sie ihm, die Polizei zu rufen. Chris Hill sagt dazu in einem Interview: Plötzlich hat sie so getan, als ob ich nicht existierte. Sie hat es einfach beendet. Sie wollte nur Mutter sein und das Kind sollte keinen Vater haben. Nur bei kurzen, zufälligen Begegnungen im Hausflur sieht er sein eigenes Kind. Jegliche Kontaktaufnahme zu Garnet verweigert sie ihm. Chris ist machtlos gegen Lacey, die nicht davor zurückschreckt, die Affäre zwischen den beiden zu leugnen und ihn als verrückt darzustellen. Doch Lacey weiß, dass die Geschichte einer Mutter, die ihren Nachbarn ausgenutzt hat, um sie zu schwängern, keine Klicks und Mitgefühl im Internet auslöst. Deshalb denkt sie sich einen neuen Vater für ihren Sohn aus. Einen Vater mit einer dramatischen Geschichte. Blake, ein Polizist und Lacys selbsternannter Seelenverwandter, sei Garnets Vater. Das erzählt sie sogar einigen aus ihrem Bekanntenkreis. Doch niemand dort kennt Blake. Es gibt keine Fotos von Lacey und Blake, er ist nicht bei der Geburt von Garnet im Krankenhaus und es gibt keine Bilder von ihm und seinem Sohn. Da sich mit den Jahren allerdings die Fragen nach Blake häufen, geht Lacey noch einen Schritt weiter. Der ausgedachte Blake verstirbt 2011 bei einem tragischen Verkehrsunfall und Lacey inszeniert sich als trauernde, alleinerziehende Mutter. Ein Jahr nach seinem angeblichen Tod postet Lacey auf ihrem Blog: Wir haben zusammen fast 365 Tage überlebt. Ein ganzes Jahr ohne Blake, meinen Seelenverwandten und Garnets Daddy. Das vergangene Jahr war das härteste Jahr meines Lebens. Freundinnen aus dem realen Leben von ihr reicht es zu diesem Zeitpunkt. Sie brechen den Kontakt ab. Sie haben gedacht, dass sie die ständigen Lügen von Lacey mit der Geburt ihres Sohnes endlich legen würden, aber dem ist nicht so. Doch im Internet glaubt man ihr. Und so schreibt Lacey auch die erfundene Geschichte nieder, wie Garnet sie fragt, wo sein Vater sei und sie ihm schmerzlich erklären muss, dass er tot wäre. Sie schreibt dazu: Als ich darüber nachdachte, was an diesem Tag zu tun war und welche Besorgung und Arztbesuche anstanden, holte mich eine kleine Hand, die an meiner Shorts zog, zurück in die Realität und er fragte, »Mama, wo ist mein Daddy?« Ich hatte einige Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie ich diese Frage beantworte. Ich stellte das Geschirr, das ich gerade abspülte, in die Spüle, trocknete meine Hände ab und beugte mich auf seine Höhe, damit er wusste, dass ich voll und ganz mit ihm verbunden war. Ich sah meinem Sohn ins Gesicht und sagte, »Dein Daddy ist in dir. Er ist in deinen Ohren, Augen, Nase, Armen, Beinen, Herz und Seele. Dein Daddy ist die Hälfte von dir und Mama ist die andere Hälfte.« Heute hat dieser Blog-Eintrag über 600 Kommentare. Aber darin bekundet niemand Mitleid für Lacey. Stattdessen steht dort etwas ganz anderes geschrieben. Mörderin. Seit der Geburt von Garnet ist er der Star ihrer Social-Media-Profile. Auf MySpace postet Lacey Bilder ihres Sohnes zusammen mit John, seinem angeblich großen Bruder. Kurz nach Garnets Geburt legt sich Lacey auch ein Twitter- und Facebook-Profil an und beginnt zu bloggen. Doch dort ist nichts von John zu sehen. Mit Garnets Geburt ist er für ihre Internetpräsenz irrelevant geworden. Es ist ein Muster, das bei den späteren Ermittlungen immer wieder auffällt. Auf den verschiedenen Social-Media-Profilen erfindet Lacey unterschiedliche Geschichten. Teilweise testet sie sogar aus, welche Version ihr mehr Mitleid und Aufmerksamkeit einbringen. Außerdem merkt Lacey schnell, dass es etwas gibt, was viel mehr Mitgefühl erzeugt, als junge Mutter zu sein. Ein schwer krankes Kind. Schon kurz nach der Geburt von Garnet ist sein Zustand kritisch. Er nimmt kaum Nahrung zu sich, nimmt nicht zu und leidet immer wieder an Ohrenentzündung. Lacey verbringt viel Zeit mit ihrem Sohn im Krankenhaus, doch niemand kann ihr sagen, woran ihr Sohn leidet. Mit gerade einmal einem Monat wird Garnet wegen Verdachts auf Reflux operiert und ihm wird eine Magensonde eingesetzt, doch sein Zustand verbessert sich nicht. Mit 2,5 Monaten wird er wegen akuter Dehydration ins Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt in Lebensgefahr. Eine Blutabnahme zeigt erhöhte Natriumwerte, doch sämtliche Untersuchungen können nicht erklären, wie es zu dem Wert kommt. Während die meisten Kinder ihre ersten Lebensjahre mit Spielen verbringen, wird es zum Alltag von Lacey und Garnet, dass sie in verschiedenen Kliniken und Krankenhäusern sind. Ihr Leben mit einem kranken Kind dokumentiert Lacey auf ihren Social-Media-Profilen. Am 11. November 2009, als Garnet noch nicht mal ein Jahr alt ist, schreibt sie bei Twitter, »Mein kleiner Engel ist zum 23. Mal im Krankenhaus. Bitte betet dafür, dass er schnell nach Hause kommt.« Doch immer wieder fällt dem Krankenhauspersonal auch Lacys Beharrlichkeit auf, dass es ihrem Sohn schlecht gehen würde, selbst wenn die Untersuchungen zeigen, dass es ihm wieder gut geht. Sie besteht regelrecht darauf, dass Garnet trotzdem im Krankenhaus bleiben müsse. Sicher sei es nur eine Phase, dass es ihm kurzzeitig besser geht und bald würde es ihm erneut schlecht gehen. Und meist hat Lacey mit dieser Befürchtung recht. Doch es gibt weitere Momente, die im Nachhinein betrachtet alarmierend sind. Das Krankenhaus in Decatur hält Lacey Spears zu diesem Zeitpunkt allerdings nur für eine übervorsichtige, besorgte Mutter. Als das Krankenhauspersonal sie einmal bittet, nicht die Nacht bei Garnet im Krankenhaus zu verbringen, damit sie sehen können, ob Garnets Symptome nur im Beisein seiner Mutter auftreten, rastet Lacey aus. Einmal meldet sie dem Personal, dass sich Garnet in seinem Krankenbett erbrochen hätte. Es stellt sich allerdings heraus, dass es nur Wasser ist. Eine der Krankenschwestern, die Garnet kurz nach der Geburt betreuen, ist Ginger Debs Anderson. Sie hat Mitleid mit Lacey und glaubt, dass die 21-Jährige völlig überfordert als Mutter ist, auch wenn sie im Internet ein ganz anderes Bild von sich präsentiert. Was sich wirklich hinter der angeblich fürsorglichen Mutter des Kranken Garnet verbirgt, ahnt aber auch Ginger nicht. Aus Mitleid verbringt sie Zeit mit Lacey und ihrem Sohn. Lacey selbst stellt sie allerdings auf Twitter als ihre beste Freundin dar. Ginger bemerkt immer wieder, dass Garnet eigentlich keine Probleme mit dem Essen hat. Er ist ganz normal und scheint gar nicht angewiesen zu sein auf die Magensonde. Wenn Ginger auf Garnet aufpasst, füttert sie ihn mit fester Nahrung. Er zeigt keinerlei Verdauungsprobleme dabei. Doch als Lacey von der eigentlich guten Nachricht erfährt, dass ihr Sohn endlich richtig essen kann, rastet sie aus. Es ist nicht der einzige besorgniserregende Vorfall. Einmal verliert Lacey beim Baden von Garnet die Fassung. Der Einjährige hält nicht still und weint. Lacey drückt ihren eigenen Sohn daraufhin unter Wasser. Ginger ist nur durch Zufall dabei und kann einschreiten. Doch Lacey kann ihr versichern, dass sie sich in dem Moment überfordert gefühlt hat. Da sie auch auf ihren Social-Media-Profilen von der Situation berichtet, glaubt Ginger ihr das. Doch trotzdem kauft sie nicht die Rolle der Supermutter ab, wie sie sich gerne im Internet präsentiert. Als sich die Spekulationen und Fragen im Krankenhaus häufen, ob Garnet wirklich so krank ist, wie seine Mutter immer behauptet, entschließt sich Lacey zu einem radikalen Schritt. Von heute auf morgen verlässt sie Decatur kurz vor Garnets zweiten Geburtstag und zieht zu ihrer Großmutter Peggy nach Florida. In Clearwater, einer Stadt mit zweifelhaften Ruf in den USA und die als Hauptstadt von Scientology gilt, soll es für Lacey in vielerlei Hinsicht einen Neuanfang geben. Niemand weiß von ihren zwanghaften Lügen, niemand weiß von den Zweifeln bezüglich Garnets Erkrankung und niemand steht der angeblichen Supermutter bei ihrer Erziehung im Weg. In Clearwater verschlechtert sich erneut Garnets Gesundheitszustand. Ihn plagen zahlreiche Ohrenentzündungen und der Junge verbringt mehr Zeit im Krankenhaus als zu Hause. Doch immer wenn der Junge im Krankenhaus ist, verbessert sich sein Zustand sofort und Garnet kann normal essen. Oft rät das Krankenhauspersonal seiner Mutter dann, die Magensonde zu entfernen. Doch Lacey weigert sich. Immer wieder wechselt sie dann die Kliniken. Nach außen hin gibt sich Lacey weiterhin als fürsorgliche, besorgte Mutter, deren Leben sich nur um ihren kranken Sohn dreht. Garnet wird von ihr überhäuft mit Spielzeug. Kontakt zu Kindern in seinem Alter hat er wenig. Nur seine Mutter ist rund um die Uhr für ihr krankes Kind da. Ihre eigenen Bedürfnisse stellt Lacey hinten an. So kommt es zumindest ihrem Umfeld vor. Ihre wenigen sozialen Kontakte beschränken sich auf eine Elterngruppe in Clearwater, denen sie tränenreich von Garnets ständigen Krankenhausaufenthalten berichtet. Dort lernt sie auch einige Mütter kennen, deren Kinder in die Waldorfschule gehen und der anthroposophischen Gemeinschaft angehören. Ihre Zeit in Clearwater ist auch für Lacey einschneidend. Auf ihren Social-Media-Konten radikalisiert sie sich zunehmend und beginnt, die Schulmedizin abzulehnen. Ein gefährlicher Schritt in Anbetracht dessen, dass sie scheinbar ein krankes Kind hat. In einem Facebook-Post aus dem Sommer 2012 schreibt sie: "Nein, mein Kind ist nicht von Plastikgeschirr. Ich koche sein Essen nicht in der Mikrowelle und er hat keine Plastikspielzeuge, das leuchtet und spricht. Er ist nicht geimpft und wird nicht nach westlicher Medizin behandelt. Nein, ich werde ihm nicht den Schnuller wegnehmen, bevor er nicht selbst bereit ist. Er wächst geliebt, naturverbunden und glücklich auf. Und steht immer an erster Stelle." Doch der Fall Lacey Spears ist bis heute ein Fall voller Rätsel. Niemand weiß, ob sie sich aus wirklicher Überzeugung der esoterischen Weltanschauung der Anthroposophie zugewendet hat. Oder weil sie weiß, dass sie so die Lüge über Garnets Gesundheitszustand leichter aufrechterhalten kann, wenn sie sämtliche Schuld an seinen Krankheiten der Schulmedizin gibt und eine ablehnende Haltung gegenüber herkömmlichen Behandlungen und medizinischer Vorsorge hat. Selbst ihre eigene Diagnose lehnt Lacey Spears bis heute ab. Sie leidet am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Es ist eine seltene psychische Erkrankung und Sonderform der Kindesmisshandlung, die meist Mütter, in den seltensten Fällen andere nahestehende Personen eines Kindes betrifft. Die Mütter täuschen oder erzeugen aktiv Krankheiten und Symptome beim eigenen Kind, um Aufmerksamkeit und Mitleid zu bekommen. Lacys Sohn ist nicht krank. Ganz im Gegenteil. Seine Mutter macht ihn krank. Mutmaßlich nutzt sie seine Magensonde, um ihren Sohn zu vergiften, weshalb sie sich vehement dagegen wehrt, dass Garnets Sonde entfernt wird. Das Vorgehen von Lacey Spears gilt heute als erster einer ganz neuen Form des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms. Es wird Münchhausen bei Internet genannt. Vor allem über ihre Social-Media-Accounts sucht Lacey Anerkennung und Mitleid. Sie berichtet dort ausführlich über Garnets angebliche Erkrankung und die Krankenhausaufenthalte. Eine spätere Gutachterin sagt über Lacey: "Schon in sehr jungen Jahren hat sie Lob bekommen, was sie, wie ich vermute, verzweifelt gesucht hat. Dafür, dass sie eine gute Mutter, ein Vorbild und eine gute Betreuerin ist. Und das Internet hat dem einen zusätzlichen Schwung verliehen. Plötzlich ist sie nicht nur eine gute Mutter in einer kleinen Gruppe, sie ist international eine gute Mutter, eine virale gute Mutter. Plötzlich zollen ihr alle dieses Lob." Außerdem zeigt Lacey deutliche Anzeichen einer Pseudologia Fantastica, das zwanghafte Lügen. Damit diese nicht auffliegen, zieht sie alle Register. Sie wechselt auf die Kliniken, bricht Kontakte ab oder zieht sogar um. Lacey Spears selbst akzeptiert nicht ihre Diagnosen. Sie habe kein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und noch etwas streitet sie bis heute ab. Den Mord an Garnet. Ende des Jahres 2012 zieht Lacey erneut mit Garnet um. Ihr neues Zuhause ist die Fellowship Community in Chestnut Ridge im US-Bundesstaat New York. Eine kommunähnliche, esoterische Enklave. Gleich zu Beginn ihres Lebens dort berichtet Lacey allen von ihrem bisher tragischen Leben. Vom Verlust ihres Verlobten Blake und von den zahlreichen Erkrankungen von Garnet. Doch schon früh fällt den anderen Menschen in der Kommune auf, dass Garnet gar nicht kränklich wirkt. Er ganz normal ist und auch Garnets Kinderarzt stellt fest, dass es dem Jungen scheinbar gut geht. Trotzdem besteht Lacey darauf, dass ihr Sohn immer wieder unter hohem Fieber leiden würde, Krampfanfälle und Probleme bei der Verdauung hätte. Auch der neue Arzt rät Lacey dazu, lieber die Magensonde ihres Sohnes zu entfernen. Dagegen wehrt sie sich und will lieber, dass an Garnet eine schmerzhafte Biopsie durchgeführt wird, um auszuschließen, dass er an Glutenunverträglichkeit leide. Während Lacey und ihr Sohn in der Fellowship-Community leben, scheint es Garnet endlich besser zu gehen. Das zeigt zumindest seine Mutter auf ihren Social-Media-Profilen. Auf Bildern sieht ihre Anhängerschaft einen lachenden Vierjährigen, der spielt, tobt und breit lächelt bei seiner Einschulung in der Waldorfschule. Gleichzeitig eckt Lacey immer wieder in der Gemeinschaft an. Den Menschen dort fällt auf, dass sie lieblos mit Garnet umgeht und dass Lacey streitsüchtig ist, wenn man sie kritisiert. Einer der Bewohner sagt später, sie schien die Leute gegeneinander aufhetzen zu wollen, um Kontroversen zu schüren und Konflikte und Dramen zu schaffen, um ihren Willen durchzusetzen. Sie erzählte den Leuten, dass wir Dinge über die anderen gesagt hätten und schuf einen Teufelskreis. Es gab auch Zeiten, in denen sie sich komplett isolierte und die Leute ignorierte. Am 11. Januar 2014 postet Lacey bei Facebook ein scheinbar glückliches Bild ihres Sohnes. Dazu schreibt sie, Frühstück bei Kerzenschein. Nur einen Tag später beginnt die Abwärtsspirale, die in Garnets Tod endet. In 28 Posts innerhalb von 11 Tagen dokumentiert Lacey Spears für ihre Anhängerschaft den Zustand von Garnet. Es beginnt mit einem grippalen Infekt, bis er anscheinend Krampfanfälle hat. Die Anteilnahme am Schicksal ihres Sohnes ist riesig. Noch nie zuvor hat sie so viel Aufmerksamkeit auf Social Media bekommen. Am 19. Januar wird Garnet ins Krankenhaus eingeliefert und muss auf die Intensivstation, da sein Zustand immer wieder kritisch und sein Natriumwert lebensgefährlich hoch ist. Nur 3 Tage später postet Lacey, dass Garnet hirntot ist und dass sie die lebenserhaltenden Maßnahmen am nächsten Tag abschalten lassen will. Seine Seele ist schon bei den Engeln. Ich bin bereit, ihn gehen zu lassen. Am 23. Januar schreibt sie bei Facebook, der großartige Garnet reiste heute um 10.20 Uhr weiter. Garnet, der nur wenige Wochen zuvor gesund und glücklich war, ist plötzlich tot. Die Obduktion offenbart einen lebensbedrohlichen hohen Natriumwert, der zu einer Schwellung seines Gehirns geführt hat. Doch wie konnte das passieren? Das Klinikpersonal ist sich sicher, dass kein Kind so einen hohen Natriumwert selbst produzieren könnte, und die Polizei wird eingeschaltet. Kurze Zeit später meldet sich eine Bewohnerin der Fellowship-Community. Als Garnet im Sterben lag, hatte Lacey sie kontaktiert mit einer Bitte, sie müsse unbedingt einen Nahrungsbeutel von Garnet verschwinden lassen. Der Polizei kommt Zweifel. Steckt seine eigene Mutter hinter dem Tod des Jungen? Hat sie ihn über die Magensonde seit seiner Geburt vergiftet? Wollte sie deshalb nie, dass Garnet die Magensonde entfernt wird? Lacey hingegen sagt bei der Befragung, dass möglicherweise eines ihrer homöopathischen Medikamente für Garnets Tod verantwortlich sei. Insgesamt 150 verschiedene homöopathische Präparate finden sie in ihrer Wohnung. Doch die Polizei weiß, dass ein Mittel ohne Wirksamkeit nicht für den Tod eines 5-Jährigen verantwortlich sein kann. Daher konfiszieren sie unter anderem Lacys Laptop. Darauf finden sie ihre zahlreichen Social-Media-Profile, die ihnen verdächtig vorkommen. Auf den verschiedenen Seiten erzählt sie ihrer Anhängerschaft immer wieder unterschiedliche Lügen, die an ihrer Glaubhaftigkeit zweifeln lassen. Doch all das überführt die Mutter noch nicht als Mörderin. Es dauert Wochen, bis der Polizei ein wichtiger Durchbruch mitgeteilt wird. Das Elektroenzephalographiegerät, kurz EEG, aus Garnets Krankenhauszimmer, verfügt über Videoüberwachung. Das Videoband, das der leitende Ermittler im Fall zu sehen bekommt, beschreibt er als das Schlimmste, was er in seiner Karriere jemals zu sehen bekam. Es zeigt den Todeskampf des 5-jährigen Garnets. Lacey nimmt ihn mit in sein Badezimmer, wo sie ihm anscheinend etwas über seine Magensonde injiziert. Danach trägt sie ihn wieder ins Krankenbett. Es sieht so aus, als würde Lacey Spears am Anschluss darauf warten, dass etwas passiert. Kurz danach windet sich der Junge und versucht, sich zu erbrechen. Doch aufgrund seiner Refluxoperation als Baby kann er sich nicht mehr übergeben und seine Mutter schaut nur dabei zu, wie ihr Kind leidet. Während die Polizei gegen Lacey ermittelt, dokumentiert sie weiterhin ihre Trauer im Internet. Auch ihre früheren Freundinnen aus Decatur bekommen die Tragödie mit. Ihnen kommt der plötzliche Tod von Garnett merkwürdig vor. Nur wenige Wochen zuvor hat Lacey auf Facebook so getan, als würden seine gesundheitlichen Probleme endlich der Vergangenheit angehören und als wären Lacey und er glücklich in der neuen Heimat. Aber jetzt soll der 5-Jährige plötzlich tot sein? Auch ihre Freundin Ginger schreibt Lacey und will wissen, was passiert ist. Aber die 26-Jährige antwortet ihrer alten Freundin nur: Oh Gott, mein Leben, meine Welt, mein Baby. Doch das ist keine Antwort auf ihre Frage. Deshalb schreibt sie ihr nochmal: Es tut mir leid, wenn du denkst, ich sei unsensibel oder so, aber ich versuche nur zu verstehen, was passiert ist. Garnett sah nicht so aus, als sei er todkrank. Doch darauf antwortet ihr Lacey nicht mehr. Als Garnett im Krankenhaus liegt, meldet sich Lacey plötzlich bei einem Mann, bei dem sie sonst immer versucht hat, ihn aus ihrem Leben zu verbannen. Sie schreibt Chris, Garnets Vater. Die Staatsanwaltschaft vermutet später, dass sie so versucht hat, ein Alibi aufzubauen. Einige Tage vor seinem Tod schreibt sie ihm: Ich brauche dich sofort, das ist unser Sohn! Einen Monat nach seinem Tod, als die Ermittlungen gegen Lacey bereits laufen, schreibt sie ihm: Ich weiß, dass sie mich verdächtigen. Ich würde mein Baby nie verletzen. Doch das sieht die Polizei anders. In dem Nahrungsbeutel, den sie in ihrer Wohnung sichergestellt haben, befindet sich eine große Menge Salz, die Garnets tödlich hohen Natriumwert erklärt. Außerdem googelt sie am Tag von Garnets Tod, während ihr Sohn im Krankenbett liegt, auf ihrem Handy: Vergiftung mit Salz. Lacey wird wenige Wochen nach dem Tod von Garnett festgenommen, doch sie weist jegliche Schuld von sich. Jemand wolle ihr den Tod ihres Sohnes anhängen und hätte den Nahrungsbeutel in ihrer Wohnung präpariert. Auch im Krankenhaus wäre jemand anderes dafür verantwortlich. Sie sei unschuldig und hätte ihrem Sohn nie etwas angetan.
I didn't hurt him. I didn't kill my son. I didn't murder him. I didn't poison him. I didn't harm him in any way. I wanted to know what was going on with him because he was in pain and he was suffering and he was hurting and nobody could explain to me what was going on.
Auch ihre Verteidiger am Prozess bleiben bei dieser Version. Lacey wäre eine lebende Mutter, die weder an einer psychischen Erkrankung leide, noch für den Tod ihres Sohnes verantwortlich sei. Aus Fürsorge habe sie ihr Kind ins Krankenhaus gebracht. Warum hätte sie gerade dort vorhaben sollen, ihn zu töten? Es gibt außerdem keine eindeutigen Beweise, die zeigen würden, wie Lacey Garnett vergiftet hätte. Schließlich sieht man auf den Überwachungsaufnahmen nicht, wie sie Garnett etwas durch die Magensonde verabreicht hat, woran er wenige Minuten später für Hirntod erklärt wird. Doch die Aufnahmen zeigen auch niemand anderes, der sich in diesem Zeitraum im Zimmer des 5-Jährigen aufhält. Die Staatsanwältin spricht im Prozess hingegen das aus, was viele in den USA vermuten, die große mediale Berichterstattung des Falls verfolgen. Lacey Spears ist keine fürsorgliche Mutter, sie ist eine kalkulierte Kindsmörderin. Selbst wenn der Mord nicht geplant war, so hat sie trotzdem seit seiner Geburt ihren Sohn vergiftet und so billigend seinen Tod in Kauf genommen, um Aufmerksamkeit und Klicks im Internet zu bekommen. Lacey wirkt die meiste Zeit während des Prozesses genervt. Sie wischt sich lediglich Tränen aus den Augen, wenn sie als Mörderin bezeichnet wird. Auch für die Jury gibt es keine Zweifel daran, dass Lacey selbst hinter der Vergiftung steckt. Sie hat auf ihrem Handy nach Salzvergiftung gegoogelt, als Garnett im Sterben lag. Und niemand anderes hatte ein Motiv, Garnett krank zu machen, außer seine eigene Mutter, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Im April 2015 wird Lacey Spears für schuldig erklärt und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung wird sie nicht zur Höchststrafe verurteilt. Eine Erkrankung, die Lacey Spears bis heute nicht akzeptiert. Sie leide nicht am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Alles, was sie unternommen habe, hätte sie aus Liebe zu ihrem Sohn getan.